Zeit für Mission.
Freddy Dutz im Gespräch mit
Carina Rother.
Einen schönen guten Morgen, Frau Rother.
Einen schönen guten Morgen nach Hamburg, Frau Dutz. Ich bin in Taipei, das ist die Hauptstadt von Taiwan und bei mir ist es jetzt schon Nachmittag.
Dann wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen schönen Nachmittag für Sie. Was haben Sie sich denn zu trinken mitgebracht?
Ich habe hier einen roten Oolong-Tee. Oolong-Tee wird in Taiwan angebaut, wird auch nur in Taiwan angebaut. Und rot ist so ein bisschen wie der, was wir als Schwarztee verstehen würden. Und ich bin leidenschaftliche Teetrinkerin.
Ich bin ganz neugierig. Wie sind Sie denn nach Taiwan gekommen?
Wie das Leben so spielt, war das halb geplant und vollständig zufällig. Ich habe Sinologie studiert, habe im Studium ein Jahr in China verbracht und wollte dann Chinesisch eigentlich schon aufgeben, weil ich das Gefühl hatte, ach, in China hat es mir nicht so gefallen. Da ist irgendwie sehr viel Unnahbarkeit zwischen den Menschen und mir. Das System ist so anders. Die Luft ist schlecht. Ich war einfach nicht so glücklich in Peking. Und als ich mit meinem Master fertig war, hat mir trotzdem das Unileben noch gefehlt. Und ich habe mich auf ein Stipendium nicht in China, sondern in Taiwan beworben, weil man hier ja auch Chinesisch machen kann, beziehungsweise das ist hier auch die Landessprache, und wurde genommen und bin für ein Jahr Sprachstudium 2016 nach Taiwan gekommen und dann geblieben. Also ich hatte dann sehr viel Glück einfach, habe in kurzer Zeit meinen jetzigen Mann kennengelernt, in kurzer Zeit meine jetzige Arbeit gefunden, nachdem das Stipendium zu Ende war und bin hier einfach immer mehr reingewachsen.
Kann man sagen, dass Sie angekommen sind in dem fremden Land?
Ich bin so weit angekommen, wie es mir als Ausländerin möglich ist. Ich werde nicht für immer bleiben und ich bewege mich nicht so selbstverständlich, wie ich es in Deutschland tue. Ich fühle mich sehr zu Hause.
Können Sie mal beschreiben, wie die Menschen auf Sie reagieren? Ich meine, Sie sind eine Frau, die offensichtlich europäisch aussieht. Sie haben zwar dunkle Haare, aber Sie haben eine weiße Haut. Wie haben Sie das Gefühl, dass Sie da gesehen werden?
Das kommt sehr darauf an, wo ich hingehe. Also die TaiwanerInnen sind an Ausländer natürlich gewöhnt. Und jetzt kommt dazu, dass ich relativ fließend Chinesisch spreche. Das heißt, Menschen mit einem höheren Bildungsgrad werden mich gar nicht auf meine Andersheit hinweisen, sondern interagieren ganz normal mit mir. Auch Leute, die gewohnt sind, dass ich bei ihnen einkaufe oder zum Arzt gehe oder so. Da ist dann keine Barriere in dem Sinne. Aber ab und zu, wenn ich in ein neues Geschäft gehe oder wenn ich auf der Straße macht irgendjemand Kommentare über mich und dann sage ich auf Chinesisch zurück, ach ja, Dankeschön oder so, dann ist natürlich da eine gewisse Überraschung da. Aber insgesamt sind die Taiwaner eigentlich sehr zurückhaltend auch, was diese Reaktionen angeht. Also es wird jetzt nicht mit dem Finger auf mich gezeigt.
Ich weiß, dass es in Taiwan Menschen mit unterschiedlichen Wurzeln gibt. Da gibt es auf der einen Seite Menschen, die aus Festlandchina zugewandert sind in den letzten Jahren. Es gibt aber auch chinesische Personen, die schon vor langer Zeit eingewandert sind. Und es gibt natürlich auch Ureinwohner in Taiwan, dass ja ein Inselstaat ist. Zwar klein, aber ein Inselstaat.
Also es gibt insgesamt 16 indigene Gruppen. Das heißt, die werden anerkannt als unterschiedliche Völker. Die haben unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Kulturen und auch unterschiedliche Regionen im Land, wo sie leben. Die Besiedelung der Insel Taiwan durch die jetzige indigene Bevölkerung hat viel, viel früher stattgefunden natürlich als die durch die chinesischen Zuwanderer. Und die Indigenen sind eher verwandt mit austronesischen Seefahrervölkern, also eher so mit den Maori in Neuseeland oder mit den Indigenen in Hawaii. Also das heißt, die stammen von diesen Seefahrervölkern ab und haben die Jahrtausende auf Taiwan verlebt, wurden dann aber durch die Zuwanderung und auch durch die Kolonialisierung, unter anderem durch Japan, immer weiter verdrängt. Und heute gibt es nur noch ungefähr 600.000 indigene Menschen in Taiwan. Das sind 2,5% der Bevölkerung.
Das ist eine kleine Gruppe, die auch unter der japanischen Kolonialherrschaften hat leiden müssen. Wir wissen in Europa oft ja gar nicht, dass Japan ein imperialistisches Land war, ausgezogen war, um sozusagen China zu erobern. Haben Sie von Taiwanesen, Taiwanesinnen gehört, wie die diese Zeit sehen?
Also Taiwan war die Musterkolonie Japans und wurde 1895 von den Japanern übernommen, nachdem sie einen Krieg gegen China gewonnen hatten. und nach dem Zweiten Weltkrieg abgegeben. Das heißt, 50 Jahre war Taiwan unter japanischer Kolonialherrschaft. Und die Zeit wird nicht so negativ wahrgenommen wie das imperiale Japan im Rest Asiens, also China, Korea, dort sind sehr viel mehr Animositäten gegenüber Japan. Wenn in Taiwan wird diese Zeit fast ein bisschen verklärt, trotz Unterdrückung, trotz blutiger Vertreibung indigener Gruppen aus ihren angestammten Lebensräumen, trotz Abholzung des Urwalds, Ausschluss der taiwanischen Bevölkerung aus vielen zentralen Ämtern und so weiter. Aber was danach kam, war für Taiwan einfach nochmal viel traumatischer. Nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg ging die Insel Taiwan an die Republik China. Die hatte sich in der Zwischenzeit in China gegründet, dort das Kaiserreich gestürzt. Und in der Republik China brach ein Bürgerkrieg aus zwischen den Kommunisten und den Nationalisten. Und wie wir ja alle wissen, heute ist Taiwan offiziell die Republik China und das große Festland ist die Volksrepublik China. Das heißt, das Land hat sich gespalten und die damalige Regierung ist nach Taiwan ins Exil gegangen und hat dort sozusagen eine Kriegsrechtsdiktatur etabliert mit dem Ziel, das große China zurückzuerobern. Und das war eigentlich das Traumatischere für die Taiwaner, oder das ist zumindest in der jüngeren Erinnerung viel stärker präsent, weil die Menschen durften ihre Sprache nicht mehr sprechen. Taiwanisch war damals die weit verbreitete Sprache, der gängige Dialekt. Der wurde dann per Dekret mit dem Hochchinesischen ersetzt. Die Leute wurden unter Hausarrest gestellt. Also diese Kriegsdiktatur hatte sehr, sehr strenge Auflagen und Systemfeinde wurden verfolgt unter dem sogenannten Weißen Terror. Also es war ein richtiger Überwachungsstaat und Unrechtsstaat bis eigentlich in die 80er, 90er Jahre, als in Taiwan dann eine friedliche Demokratisierung sich auf den Weg machte. Und daher, wenn man sich an die traumatische Vergangenheit erinnert, erinnert man sich eigentlich an diese Kriegsrechtsdiktatur.
Erstmal vielen Dank für Ihre Schilderung, die ja so einen größeren Zusammenhang herstellt und zeigt, dass es in unserer Lebenszeit diese Dinge in Taiwan passiert sind. Die Diktatur, die gewütet hat, letztendlich ja vergleichbar wie in Festlandchina Menschen unterdrückt worden sind. Man kann jetzt nicht sagen, dass Europa da besonders genau hingeguckt hat, besonders laut protestiert hätte. Die Vereinten Nationen haben ja Taiwan sogar ausgeschlossen, weil ja die Volksrepublik dabei sein wollte
also
und sollte.
Die Republik China, das heißt später dann Taiwan, ist Gründungsmitglied der Vereinten Nationen und wurde 1971 quasi gezwungen auszutreten, weil da die USA entschlossen hat, mit der Volksrepublik China stärkere Beziehungen aufzubauen und es natürlich auch ein riesen Verstoß gegen das Völkerrecht war, dass da über 1 Milliarde Menschen ausgeschlossen waren von der globalen Repräsentation. Also es hatte schon Sinn, dass die Volksrepublik dann in die Vereinten Nationen eintreten durfte, aber es zeigte einfach, dass die Weltgemeinschaft nicht mehr so sehr davon profitiert hat, dass sie sich mit Taiwan, mit dem angeblich freien, angeblich demokratischen China verbunden hat gegen das kommunistische China, sondern es war eben später Kalter Krieg, die Fronten lockerten sich, man suchte eher Annäherung mit dem kommunistischen Teil der Welt. Bis dahin hatte der Westen, da haben Sie recht, die nationalistische Diktatur in Taiwan mitgetragen.
Jetzt haben wir eine neue Zeit. Es gab, Sie haben es gerade schon gesagt, friedliche Wahlen. Es gibt demokratisch gewählte Politikerinnen und Politiker. Es gibt eine Frau an der Spitze des Staates. Sind denn die Ideen, diese demokratische Idee, grundsätzlich beim Volk angekommen?
Die TaiwanerInnen sind sehr lebendige Demokraten. Also es gibt sehr, sehr viele Demonstrationen, Diskussionen, Bildungsformate, die Leute organisieren sich in zivilgesellschaftlichen Gruppen. Natürlich ist es eine junge Demokratie, die ist erst 30 Jahre, noch nicht ganz 30 Jahre alt und die muss sich erst noch selber finden und die hat natürlich auch den Ballast zu konfrontieren, dass da Generationen über Generationen unter der Diktaturzeit indoktriniert wurden, aufgewachsen sind und gleichzeitig zu dieser Zeit auch Taiwans großes Wirtschaftswachstum stattgefunden hat. Das heißt, viele verklären auch diese Zeit, bis die Demokratie überall in allen Schichten der Gesellschaft angekommen ist. Es wird noch etwas Zeit vergehen, aber die jungen, aufklärerischen Menschen, die sind sehr bereit, ihre Demokratie auch zu verteidigen und im Zweifelsfall womöglich auch gegen China.
Frau Rotha, Sie sind ja Journalistin. Sie haben darüber geschrieben, dass die Demokratie eine digitale Demokratie sei. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
Also digitale Demokratie ist so ein Schlagwort, das Taiwan gerne vor sich herträgt. Sehr berühmt geworden, auch über Taiwans Grenzen hinaus, ist die Digitalministerin Audrey Tang, die erste Transfrau in Taiwans Kabinett. Und die setzt einfach auf radikale Transparenz. Das heißt, alle ihre Interviews, alle ihre Gespräche und so weiter werden aufgezeichnet und ungeschnitten ins Netz gestellt. Und sie möchte generell den Input der Bürgerinnen und Bürger mithilfe des Internets einfach beschleunigen und vereinfachen und auf diesem Wege sozusagen einen schnelleren Austausch zwischen politische Entscheidungsfindung und öffentlicher Meinung schaffen. Und abgesehen davon hat Taiwan auch einige sehr aktive Hacker-Kollektive, die öffentlich vorhandene Daten dafür nutzen, dass Menschen sehr schnell sehen können, wo sich ein Politiker verortet, welche Entscheidungen er oder sie vorher gefällt hat. Also die sammeln einfach offiziell veröffentlichte Daten und fügen die in sehr, sehr nützlichen Grafiken und Animationen zusammen, die dann für alle öffentlich zugänglich sind. Also das meint eigentlich digitale Demokratie.
Diese Weißhüte, wie sie sich selber nennen, diese Hacker, die stellen alles öffentlich, was Politikerinnen auch tun.
Ich weiß nicht, ob die Terminkalender der PolitikerInnen in Taiwan öffentlich sind, bis auf Audrey Tang, die da sehr viel Wert drauf legt. Ich würde auch sagen, dass dieses Statement, wir sind eine digitale Demokratie, in Taiwan vor allem ein schöner Werbeslogan ist. Also ich glaube, dass die öffentliche Kritik an der Politik genauso mühsam ist, wie sie in Deutschland ist.
Da machen Sie mir jetzt überhaupt keine Hoffnung. Ich dachte, wenn Open-Source-Programme eingesetzt werden, um Inhalte zu verbreiten, dass es dann schneller geht mit der Demokratie, dass es direkter geht, dass es auch direktere Einflussnahmemöglichkeiten gäbe. Aber jetzt bin ich ganz geknickt, dass Sie sagen, in Taiwan wäre es möglich, aber es geschieht auch nicht so wirklich.
Ich denke, dass diese politisch aktive Jugend, die das Internet nutzt und diese Möglichkeiten der digitalen Demokratie ausschöpft, immer noch nur ein kleiner Teil der Öffentlichkeit ist. Und ich denke, es passiert sehr viel, ja, zivilgesellschaftliche Arbeit weiterhin über NGOs generell, über Medien. Die Medien sind in Taiwan leider nicht so gut finanziert und auch nicht so unparteiisch wie jetzt in Deutschland, sondern man weiß immer ganz genau, welche Medien für welches Lager sprechen. Es ist so ein bisschen reißerischer. Also ich würde sagen, Taiwans Demokratie hat genauso viel Weg vor sich wie auch die deutsche Demokratie. Der Kampf gegen Korruption oder gegen die Einflussnahme von Industrie und Wirtschaft, den muss, glaube ich, jede Demokratie kämpfen. Und genauso findet der auch in Taiwan auf allen Ebenen letztlich statt, nicht nur im digitalen Raum.
Als Sie anlässlich der Weltgebetstagsliturgie, die ja 2023 aus Taiwan kommen wird, recherchiert haben, haben Sie erfahren, dass eine Kirche in dieser Kriegsrecht-Diktatur sich für Freiheit und Demokratie eingesetzt hat. Mögen Sie dazu ein bisschen was erzählen?
Die presbyterianische Kirche hat in Taiwan eine sehr, sehr andere Geschichte als die anderen Denominationen. Die Presbyterianerinnen waren schon ein großer Verband, bevor die Republik China nach Taiwan kam. Also die haben die japanische Kolonialzeit überdauert, haben dementsprechend auch taiwanisch gesprochen in den Predigten, in der Seelsorge und waren einfach lokal verwurzelt. Es gab noch eine dominikanische Gemeinde, die war kleiner, aber alle anderen kamen erst dann ab 1949 mit der Kuomintang, so hieß die Einparteienregierung, die aus China kam. Und dadurch haben die auf Hochchinesisch, Mandarin, also der neuen Sprache, die per Dekret eingeführt wurde, gearbeitet und waren auch eher etwas regierungsnah. Also Chiang Kai-shek, der damalige Präsident, war ja selbst Methodist, wurde von den Kirchen gesehen als sozusagen der das Land jetzt öffnet für die christliche Mission. Und es gab aus diesem Teil der Kirchen keine große Kritik am Regime, war auch sehr gefährlich und war auch vielen dieser Missionen und Gemeinden einfach auch nicht so durchsichtig, wie diese Kriegsrechtsdiktatur jetzt da Menschenrechte unterdrückt. Während den PresbyterianerInnen war das immer sehr klar. Sie hatten einfach einen viel direkteren Draht in die Bevölkerung und sie haben sich auch viel stärker mit der taiwanischen Sache identifiziert. Und das ging so weit, dass sie ihre Kanäle ins Ausland zum Beispiel genutzt haben oder ausländische MissionarInnen, um Informationen über politische Gefangene und deren Situation in Haft ins Ausland zu bringen, an Amnesty International zu bringen. Sie haben teilweise der Untergrundopposition, die in Taiwan unter Lebensgefahr gegen das System gearbeitet haben, Zuflucht geboten. Sie haben auch ihre eigenen kirchlichen Schriften genutzt, um Position zu beziehen. Zum Beispiel, nachdem, wie Sie schon angesprochen haben, Taiwan aus den Vereinten Nationen ausgeschlossen wurde, haben Sie als Erste in diesen Schriften formuliert, wir möchten ein selbstbestimmtes Taiwan. Wir müssen die Zukunft Taiwans anders denken. Wir müssen uns trennen von dieser Idee der Republik China, von der Idee der Wiedereroberung des großen Festlands. Wir wollen ein Taiwan, den Taiwanern. Das war damals wirklich explosives, radikales Gedankengut. Und die Leute, die das geschrieben und unterzeichnet haben, haben vorher ihren letzten Willen niedergeschrieben. So schlimm hätte die Verfolgung aussehen können. Sie wurden damals verschont, auch deswegen, weil es einfach der größte national organisierte legale Verband war, den es in Taiwan gab. Und diese Macht hat die Presbyterianische Kirche auch genutzt. Und sie waren auch gut international vernetzt und hatten auch viele ausländische MissionarInnen, die in Taiwan mit der Kirche zusammengearbeitet haben. Aber der Generalsekretär der Presbyterianischen Kirche, Gao Junming, der wurde trotzdem 1980 zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt, sozusagen um abgestraft zu werden für diesen Mut, für diesen politischen Aktivismus.
Unter den Aktivisten waren ja auch viele Frauen, auch Christinnen. Wie schaut's denn in Taiwan mit der Gleichberechtigung aus? Mit der realen Gleichberechtigung meine ich natürlich.
Das kommt sehr auf das Gebiet an, das man sich anschaut. Ich würde sagen, Bildung und auch Berufsmöglichkeiten, da genießen taiwanische Frauen eine große Gleichstellung. Was die Gleichberechtigung in der Familie angeht oder die Umverteilung von Sorgearbeit, das kommt dann sehr auf die soziale Klasse auch an. Also taiwanische Familien, wenn sie sich's leisten können, haben oft häusliche Arbeitskräfte, Pflegekräfte, oft aus Süd- und Südostasien, während ärmere Familien, da ist es dann oft so, dass Frauen den Löwenanteil der Sorgearbeit und der Hausarbeit übernehmen. Und es gibt einige Bereiche, also zum Beispiel das Abtreibungsrecht oder das Recht zur künstlichen Befruchtung, wo noch einige sehr patriarchale Vorstellungen vorherrschen. Also zum Beispiel, man kann in Taiwan zwar abtreiben bis zur 24. Woche, was für uns sehr lang ist, aber man braucht die Zustimmung eines männlichen Begleiters, des Ehemanns oder Erzeugers der Schwangerschaft. Genauso ist es mit künstlicher Befruchtung. Eine unverheiratete Frau kann zwar ihre Eier einfrieren lassen, aber sie kann sie nicht verwenden. Also in solchen Dimensionen zeigt sich dann noch, dass das Gesetz der sozialen Wirklichkeit um einige Jahrzehnte hinterherhängt.
Frau Rother, Sie leben als Deutsche jetzt in Taiwan. Was ist denn da Ihre Mission?
Ich möchte auf Taiwan aufmerksam machen. Ich finde, Taiwan ist ein bezauberndes kleines Land. Also auf der einen Seite durch seine immense Vielfalt an Bevölkerungsgruppen, Kulturen, Einflüssen, Landschaften und so weiter. Andererseits auch durch dieses Wunder der friedlichen Demokratisierung und was das einfach mit der Gesellschaft gemacht hat. Also ich habe nirgendwo sonst in Asien so eine freie, offene, streitbare Gesellschaft angetroffen, die sich diesen Weg wirklich erkämpft hat in die Demokratie und die wirklich weiß, was das bedeutet. Ich finde, wir in Europa vernachlässigen den Blick auf Asien immer noch sehr und haben nur sehr rudimentäres Verständnis für die Realitäten in den Ländern und da spielen dann auch noch sehr, sehr viele Vorurteile gegen ärmere Länder, gegen nicht weiße Länder und so mit rein. Ich denke, als Journalistin hier, als Deutsche hier vor Ort, kann ich dazu beitragen, dass sich das ein bisschen ändert und dass die Wahrnehmung Taiwans in Europa ein bisschen differenzierter wird.
Sie haben in der Zeitschrift Eine Welt, die vom Evangelischen Missionswerk weltweit herausgegeben wird, ein Buch und Artikel geschrieben. Wie überraschend war das denn für Sie, dass eine christliche Organisation Sie anspricht?
Das war sehr überraschend. Ich habe mich riesig gefreut über das Interesse und auch über die Möglichkeit, eine Zielgruppe über Taiwan zu informieren, mit der ich persönlich sonst wenig Berührungspunkte habe. Umso mehr ich mich in diese Arbeit begeben habe, desto mehr habe ich gemerkt, wie lebendig der Weltgebetstag der Frauen ist, wie viel Leidenschaft und Begeisterung da drin steckt und wie viel ehrliches Interesse an dem Land Taiwan. Deswegen hat mir die Arbeit großen Spaß gemacht und war auch eine sehr lohnenswerte Herausforderung, weil man in Taiwan beim Thema Glauben und Religion einfach so viel entdecken kann und ich dadurch die Möglichkeit hatte, mich damit mal auseinanderzusetzen.
Darf ich Sie als Missionarin für Taiwan bezeichnen?
Ich würde sagen Missionarin im Anführungsstrichen. Ich würde sagen Botschafterin für Taiwan.
Gut, dann wünsche ich Ihnen als Botschafterin für Taiwan in Deutschland weiter alles Gute. Vielen Dank, dass Sie Zeit für Mission hatten.
Vielen Dank, hat mir eine große Freude gemacht.
Die Evangelische Mission weltweit e.V. ist eine Gemeinschaft von evangelischen Kirchen, Werken und Verbänden in Mission und Ökumene. 9 Missionswerke, 5 freie Kirchen, 5 Verbände und die Evangelische Kirche in Deutschland bilden den Dachverband der Evangelischen Missionswerke. Gleichzeitig agiert die EMW als Fachverband für ökumenische Weltmission und Missionstheologie für ihre Mitglieder und assoziierte Organisationen. Besuchen Sie doch auch unsere Website www.mission-weltweit.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.